dass gestrandete Schiffbrüchige nicht mehr kurzerhand als Hörige einkassiert werden konnten. Im 9. und 10. Jahrhundert begegnet uns eine weitere Händlergruppe, die die Quellen als Friesen bezeichnen. Ihr Handel erstreckte sich vornehmlich über Nord- und Ostsee, Nieder- und Mittelrhein sowie in geringerem Umfang auch auf den Oberrhein. So ist beispielsweise in Mainz ein Friesenviertel belegt, das um 900 in die Stadtbefestigung einbezogen wurde. Wahrscheinlich nutzten die geistlichen Schreiber die Bezeichnung Friesen daneben allgemein synonym für Händler oder Kaufleute. Wenn wir uns den Handel des für das spätere Deutschland wichtigsten Emporium, nämlich Heidhabu, näher ansehen, so lassen sich Beziehungen zum Rheinland, nach Norwegen, England, Schweden und zur südlichen Nordseeküste erkennen. Zentral war seine Bedeutung als Warenumschlagplatz zwischen dem Rheinland und Skandinavien. Fremde Händler besuchten die Siedlung und die Bestattungsbräuche verweisen auf die Anwesenheit von Friesen, Schweden, Sachsen und Slawen in der Siedlung, was wiederum auf ein weit gespanntes Handelsnetz schon im 9. Jahrhundert deutet. Im 11. Jahrhundert löste das am anderen Ufer der Schlei gelegene Schleswig-Heidhabu ab, wie auch die anderen Emporien Nachfolger hatten. Die Normannen oder die Wikinger, die im späten 8. Jahrhundert mit dem Überfall auf das Inselkloster Lindisfarne vor der englischen Ostküste in das Blickfeld der Chronisten gerieten, plünderten auch Dorestad und weitere Küstenorte mehrfach, belagerten sogar Paris. Im 9. Jahrhundert drangen die Normannen bis weit ins Binnenland vor. Beschreibungen geistlicher Chronisten von plündernden Wilden bestimmten lange das allgemeine Bild von den Normannen. Aber daneben waren die Normannen mit ihren schnellen, wendigen Booten ausgezeichnete Seefahrer, die beispielsweise die Iberische Halbinsel umschifften oder, wenn gleich folgenlos, von Grönland kommend 1001 Nordamerika erreichten. Derart eröffneten die Normannen auch dem Handel weite Wege, verfügten sie doch zudem über Geschäftsbeziehungen mit der seinerzeit größten Metropole Byzanz. Die Entwicklung im Binnenland nahm einen anderen Weg. Vorauszuschicken ist, dass es östlich des Rheins und nördlich der Donau während des gesamten Frühmittelalters keine Städte gab. Erst im 11. und verstärkt im 12. Jahrhundert folgten Stadterhebungen und Stadtgründungen. Landwirtschaft prägte das ohnehin noch in weiten Teilen waldbedeckte Gebiet. Grundherrschaften bildeten die zentrale Organisationsform und hier bewirtschafteten Herren mit freien und unfreien Hintersassen, vom Grundherrn abhängige Bauern, das Land. Ab dem 10. Jahrhundert privilegierten die Herrscher diese geistlichen und weltlichen Grundherren teilweise mit Markt, Münze und Zoll. Damit war es ihnen erlaubt, einen Markt abzuhalten, dort gültige Münzen zu prägen, sowie für die Bereitstellung der Infrastruktur eine Gebühr, eben den Zoll, zu erheben. Ob aus diesen Märkten Städte wurden, hing von vielen Faktoren ab. Begünstigend wirkte jedenfalls eine verkehrsgünstige Lage. Diese Märkte eröffneten nun die Möglichkeit einer Zunahme des überregionalen Handels, denn besonders die Sitze von geistlichen oder weltlichen Großen bildeten Zentren der Nachfrage nach Luxusartikeln aus dem Aus- und Umland, aber auch Produkten der ortsansässigen Handwerker. Eine unabdingbare Voraussetzung für einen funktionierenden Handel stellten die Münzstätten dar, denn der Tauschhandel blieb auch im Frühmittelalter im Fernhandel eine Ausnahme. Waren und Wege. In größeren Mengen handelten die Kaufleute zunächst mit Tuchen. Hoher Beliebtheit erfreuten sich zudem fränkische Waffen, insbesondere Schwerter, deren Export die Herrscher mehrfach verbieten ließen. Doch trotz aller Verbote gelangten diese in die Heimat der Normannen, ein Teil sicherlich als Beute aus Überfällen, sowie in den islamischen Mittelmeerraum. Keramik, Schmuck und Glas ergänzten das Angebot. Der Mönch Notker von St. Gallen nennt zudem Getreide und Wein als Handelsgüter und beide dürften von den großen Grundherrschaften in den Verkehr gebracht worden sein. Nach England und in den slawischen Raum gelangten zudem Mühlsteine für Handmühlen, gebrochen in den Basaltvorkommen der Eifel bei Mayen. Aufgrund ihres geringen Abriebs besaßen sie eine hohe Wertschätzung, denn oft genug schädigten